Ich darf trotzdem heute predigen, weil der Tim Lukas heute nicht kann. Und ich möchte über Gebet sprechen. Das hatte ich auf dem Herz. Eigentlich soll ich am neuen Bund weitermachen, aber heute geht es um Gebet und Autorität und die Kraft von Gebet. Und ich habe eine Stelle aus Jakobus 5.
Ihr kennt die bestimmt. Ab Vers 13. Und ich lese es mit uns.
Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm so vergeben werden. Vers 16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mann wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Der Kern, den ich hier sehe, ist Vers 16a oder b. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das wäre mein Thema heute Morgen. Wenn der Gerechte betet, passiert viel, wenn er ernsthaft betet. Also es geht darum, dass hier ein Gerechter betet. Also ich spreche jetzt immer nur Gerechter, natürlich ist ja Mann und Frau gemeint. Und wenn ein Gerechter betet, dann passiert viel in der geistlichen Welt. Wenn ein Gerechter aufsteht und Autorität des Gebets ergreift, dann passiert was. Und dann schreibt Jakobus ein Beispiel und sagt, da war mal ein Gerechter und der hieß Elia. Der hat ungefähr 900 vor Christus gelebt. Und er hat gebetet, ein Gebet, nur eins. Und er hat gebetet und es hat 3 Jahre und 6 Monate nicht geregnet. Und nach diesen 3 Jahren und 6 Monaten hat er nochmal gebetet und dann hat es wieder geregnet. Und das gibt Jakobus hier als Beispiel für einen Gerechten. Einen Gerechten, der gebetet hat und die Autorität des Gebets verstanden hat. Sein Gebet hat bewirkt, dass es nicht geregnet hat. Ich arbeite gerade in Kensingen, in so einer bestimmten Ecke, habe ich gerade überall Aufträge, komischerweise, und da ist die JVA, Justizvollzugsanstalt, manche nennen es vielleicht Knast, so umgangssprachlich, oder der Bunker, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich da immer durch, das sind so hohe Mauern, und irgendwann kam mir so der Gedanke, ich muss da rein und muss da einen Dienst anfangen. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, über mein Leben und meine Vision. Und dann habe ich diese Sache in Frage gestellt. Muss ich wirklich da rein? Warum will ich denn da rein? Will ich das, weil ich halt für mein Leben das brauche, dass Menschen sich bekehren, weil ich was sehen will? Oder will ich da rein, weil es wirklich Gottes Weg ist? Und habe dann so gemerkt, dass selbst in diesem Ansinnen manchmal, dass man will, dass man Dienst tut, dass selbst da manchmal ein Egoismus drinsteckt, dass man eigentlich das für sich selber tut. Und dann habe ich so ein Gebet Gott hingelegt und habe gesagt, Gott, ich gebe es dir ab. Und wenn du das möchtest, dann öffne du eine Tür. Und dann habe ich erstmal gar nichts gemacht. Normalerweise früher wäre ich da einfach rein, hätte gefragt, hey, hallo, wie sieht's aus? Ich bin Pastor und möchte gerne bei euch irgendwas machen. Dann habe ich angefangen zu beten. Dann habe ich Gott hingelegt und gesagt, Gott, mach du das. Dann war in Kensing ja die Straße gesperrt und musste ich immer hinten rum. Und dann habe ich einen schönen Schrank gesehen an der Straße. Und wenn ich irgendwo was im Sperrmüll sehe, nehme ich das natürlich mit. Das war aber schon auf einem Hänger, also habe ich den Mann gefragt, kann ich diesen Schrank haben? Und er hat gesagt, ja, natürlich. Ach, du weißt was, mir kam dann drauf, dass ich gerade um die Ecke wohne, weißt du was, ich schieb's gerade zu dir heim. Hat er mir den Hänger mit dem Schrank zu mir heimgeschoben. Wow, habe ich gedacht, da muss ich nur noch abladen, den Schrank. Der Mann spielt noch eine Rolle in der Geschichte, ich komme später drauf. ich immer wieder gebetet für die JVA, für die Hohen Mauern, habe gedacht, was kann ich denn da tun, wie komme ich da rein, was kann Gott tun, aber ich habe gewartet. Irgendwann ergibt es sich, dass ich auf der Baustelle, auf der ich arbeite, lerne ich einen Mann kennen und er sagte mir, hey, ich bin Freigänger in der JVA Kensing und ich darf gerade raus und ich darf arbeiten. Und wir kommen ins Gespräch und wir reden und ich sage ihm, dass ich Pastor bin und so, und wow, er war auch schon bei einem Pastor damals, als er an der Geschlossenen war und da durfte er immer Gitarre spielen, bei dem gab es immer was Gutes zu essen und so und wir hatten voll die Begegnung und dann habe ich kapiert, was hier gerade passiert, dass Gott wollte, dass ich diesen Mann kennenlerne und deswegen. Und dann sagt er, und mein Chef, der wohnt übrigens da vorne, da und da, und dann sage ich, ja, der Chef, das ist genau der, der zu mir den Hänger nach Hause geschoben hat und dann schließt sich dieser Kreis und ich merke, wow, Gott ist am Werk und ich habe einfach nur gebetet und es abgegeben. Und darum geht es mir heute Morgen, dass wir, wenn wir sowas spüren, dass sich da was anbahnt, dass wir anfangen zu beten. Und dann möchte ich da das vom Elia lernen, wie hat denn der das gemacht in diesem Gebet. Vielleicht müssen wir den Hintergrund kurz verstehen. In Israel und auch in antiken Kulturen hatte jeder König immer einen Prophet oder mehrere Propheten. Das ist auch heute noch so, der neue Präsident hat auch seine Berater und der hat auch so Propheten an seiner Seite, auch Trump hatte das, das ist was Normales, man holt sich Rat bei religiösen Führern auch, weil die viel Einfluss haben und man möchte auch hören, was sagen denn die. Und früher eben hatte jeder König einen Prophet und da gab es einen König, der hieß Ahab. Und der hatte aber einen Fehler gemacht, war ein König Israels, ein König des Nordens, das war ja eine Zwei-Staaten-Lösung, das Nordreich Israel und das Südreich. Und Ahab war König im Norden, also bei Samaria und da oben war auch der Tempel. Und Ahab war einer der schlimmsten Könige, weil er nicht gottesfürchtig war, sondern weil er alle Propheten des Herrn getötet hat. Er hat die alle umbringen lassen und er hatte dann seine eigenen 450 Baals-Propheten. Also Ahab hat nicht mehr dem Gott Israels gedient, wie es eigentlich die Bestimmung war für Israel, sondern dem Baal, dem Gott Baal, ein Fruchtbarkeitsgott und ein Gott des Regens. Und er hatte seine eigenen Propheten, 450 Stück. Und dann hat er noch die Isabel geheiratet, die kam aus einer anderen Gegend. Die hatte auch nochmal 400 Propheten, ich glaube die Astarte war das. Also 850 Propheten. Und es heißt dann, dass der Ahab schlimmer war wie alle vor ihm. Das war ein ganz böser König. Und er folgte nicht den Wegen des Herrn. Und es war nur noch ein Prophet des Herrn übrig. Alle anderen waren umgebracht. Das heißt, es war noch in einer Höhle versteckt. Ich weiß nicht, ob die später auch gestorben sind. Aber es heißt dann, dass nur noch Elia übrig war, der mit Ahab Kontakt hatte. Und dieser Elia, und das lesen wir jetzt in 1. Könige 17, der geht dann zum Ahab hin und sagt, Ahab, hör zu. Das, was du hier machst, ist nicht in Gottes Weg. Und es war der Auftrag des Propheten, immer die Könige an die Tora zu erinnern, an die Gebote Gottes und an den Weg Gottes. 1. Könige 17. Hier sehen wir, Elia erhebt seine Stimme. Und es sprach Elia, der Tischbieter, also der kommt aus Tischbiet, aus Tischbe heißt, in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es sollen diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier. Also Elia ist der einzige Prophet. Es gibt noch 100 andere, die sind versteckt in der Höhle, aber in dem Moment ist Elia der einzige. Und er geht zu Ahab und sagt, hör zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll kein Regen mehr kommen. Und wir sehen dann später, das liegt dran, weil Ahab und das Volk sich abgewendet hat. Und dann wird es eigentlich fast schon märchenhaft. Dann sagt Gott zu ihm, in der Zeit, wo jetzt kein Regen kommt und wo es trocken wird, er soll sich jetzt vor Ahab verstecken. Und Elia geht dann an diesen Bach Krit, daraus soll er trinken. Und dann kommen die Raben, ihn zu versorgen, weil er musste sich ja verstecken. Und bringen ihm morgens Essen. Hier, Vers 6, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch, also richtig gutes Essen, jeden Tag Fleisch, hat man in so Ländern eigentlich nicht. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und dann geht die Geschichte weiter, irgendwann vertrocknet der Bach und dann schickt Gott ihn zu einer Witwe Und die Witwe hat dann einen Topf mit Mehl und einen Krug mit Öl und es wird beides nie leer. Und dann versorgt Gott ihn durch die Witwe, also Gott führt ihn durch diese Krise durch, bis irgendwann diese 3 Jahre und 6 Monate rum sind. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn die Autorität, die Elia hier hat und was passiert, was macht er denn da? Und das Erste, was wir sehen, ist, dass er ein Wort vom Herrn hat. Er geht nicht einfach zu dem Ahab so hin, sondern er hat ein inspiriertes Wort von Gott. Gott sagt ihm, er soll da hingehen und soll ihm das sagen, dass jetzt kein Regen mehr kommt. Und dann, als die 3 Jahre rum sind, 1. Könige 18, Vers 1, da hat er wieder ein Wort vom Herrn und sagt dann, 1. Könige 18, Vers 1, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr, geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Also er geht nicht einfach so dahin, sondern hat jedes Mal ein Wort. Und Jakobus interpretiert jetzt aber, was da passiert ist und sagt in Jakobus 5, 16, der zweite Teil, ich lese es vielleicht nochmal, Elia war ein schwacher Mann wie wir, also wie du und ich, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Der betet nicht einfach so, habe ich gerade gesagt, sondern hat ein Wort des Herrn und deswegen betet er. Und deswegen hat er die Autorität, zu dem Ahab hinzutreten und sagen, es regnet jetzt nicht mehr. Und das ist das Erste, was wir hier lernen können. Wenn wir beten und Autorität des Gebets haben wollen und damit dieses Feuer kommt, später was kommt ja dieses Feuer dann auf diesen Altar, dann müssen wir beten mit dem Wort Gottes. Wir können nicht einfach zu Hause sitzen und beten und sagen, ja, guten Morgen, lieber Gott, so, jetzt möchte ich mal Hallo sagen, sondern wir kriegen Autorität, wenn wir mit dem Wort Gottes beten. Wenn ich zu Hause bete, das Erste, was ich morgens bete, ist, dass ich das Wort Gottes proklamiere. Und dann spreche ich aus über meine Familie und sage von Jesaja, keiner Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird es gelingen. Und dann fange ich an zu beten morgens und sage, keine Waffe, die sich heute gegen mich richtet, wird es gelingen, weil so sagt es dein Wort. Und dann gehe ich weiter und sage, und jede Zunge, die sich gegen mich und meine Familie heute erhebt, spreche ich schuldig. Und ich kriege meine Autorität in dem Gebet aus dem Wort Gottes. Und plötzlich ist mein Gebet auf einer ganz anderen Ebene und das hat Elia gemacht. Elia hatte Autorität, weil er von das Wort Gottes hatte. Er hat gehört von Gott. Mir ist es aber im Alten Testament, im Neuen Bund, haben wir ja das Wort hier in unserer Hand, dieses Schwert. Also beginne ich meinen Tag und proklamiere das Wort Gottes. Und wenn ihr betet und Autorität im Gebet haben wollt, müsst ihr mit dem Wort Gottes beten. Und dann geht es weiter. Keine Zunge, die sich im Gericht gegen mich erhebt. Nee, erstens, also keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird es gelingen, bete ich dann für mich und meine Familie. Und dann bete ich, und jede Zunge, die sich im Gericht gegen mich und meine Familie erhebt, spreche ich schuldig. Denn das ist der Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her. Und dann gehe ich weiter und sage, denn ich bin gerecht. Das, was ich hier ausgesprochen habe, kommt daher, dass ich gerecht bin. Und warum bin ich gerecht? Dann bete ich weiter, weil ich durch das Blut Jesu bin ich gerecht. Also wir müssen das Wort Gottes kennen, wenn wir in Autorität beten wollen. Und wir müssen wissen auch, was das Blut Jesu bewirkt hat. Und dann proklamiere ich das und sage, ich bin gerecht durch das Blut Jesu. Und dann sage ich, ich bin zwar Sünder und ich habe auch gesündigt, aber das Blut Jesu reinigt mich und es macht mich gerecht und es heiligt mich. Und dann ist plötzlich in der geistlichen Welt schon eine ganz andere Atmosphäre da. Und es ist wichtig, dass wir dieses Wort Gottes proklamieren, dass da was passiert und das legt wie so ein Schalter um. Also wenn wir beten, das gerechte Gebet, und das ist hier der Bezug auf Elia, vermag viel, dann mit dem Wort Gottes. Er betete und es regnet nicht, weil er hat es gewusst. Und das ist auch ein zielgerichtetes Gebet. Das kommt noch dazu. Elia betet, dass es nicht regnet, aber er hat ein Ziel. Das ist eigentlich schon der nächste Punkt. Und gestern war ich beten. Dann bin ich in Keppenbach gelandet. Ich fahre dann immer einfach mal los und gucke, wo ich beten kann. In Keppenbach auf der Burg. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und dann bete ich so und bete so und dann merke ich, ah, das habe ich schon mal geträumt, dass ich hier war. Und dann weiß ich, ah, jetzt bin ich richtig. Und dann weiß ich, jetzt spricht Gott zu mir. So redet halt Gott zu mir. Dann weiß ich, hier redet jetzt Gott. Und dann bin ich da oben auf der Burg. Und dann sage ich zu Jesus, Jesus, was soll ich denn jetzt morgen predigen? Und dann höre ich nichts. Und dann denke ich, ah, jetzt wieder dieser Kampf um diese Predigt. Und was soll ich denn jetzt predigen? Und dann habe ich so das Gefühl, wie Jesus zu mir sagt, mir zeigt, dass er mit mir an einem Tisch sitzt und dass ganz viele Sachen zum Essen sind. Da fühle ich mich erinnert, wie es ja heißt, dass er anklopft an unsere Tür, dass er mit uns das Mahl halten will. Und dann habe ich so das Gefühl, wie Jesus zu mir sagt, was willst denn du essen von dem Essen? Und dann denke ich so, habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, was will ich denn jetzt essen? Dann fühle ich mich so erinnert, was es alles zu essen gibt auf dieser Welt. Es gibt Erdbeeren, wir können uns ein Wildschwein schlachten, es gibt Himbeeren, ich weiß nicht, was ihr gerne esst, Suppe mit Marklöschen, weiß auch gar nicht, was es bei euch gibt. Gibt es heute einen Sonntagsbraten? Also bei uns gibt es den immer donnerstags, weil ich habe donnerstags frei. Da gibt es so viel und es ist mir aufgefallen, ja klar, ich kann jetzt alles Mögliche beten, aber ich sollte ja jetzt was Zielgerichtetes beten. Da habe ich zu Jesus gebetet, zeig mir ganz genau, was ich sagen soll. Und dann hatte ich so ein paar Ideen, ein paar Gedanken. Das heißt, das zweite Gebet, was wir beten sollen, ist zielgerichtet. Und unser Problem ist oft, dass wir halt was beten. Ah, ich bitte dich jetzt, dass du mich segnest heute. Das ist zwar ein cooles Gebet, aber das hat überhaupt keine Kraft und kein Ziel. Weil gesegnet sind wir sowieso, eigentlich brauchen wir das nicht beten. Wir sind sowieso im neuen Bund geistlich gesegnet mit allen Segnungen. Ich glaube, unser Gebet muss ein Ziel haben, damit es diese Kraft hat. Was ist denn das Ziel und was ist denn daran inspiriert? Ich muss jetzt nochmal auf die Geschichte gehen und einen kurzen Sprung machen, damit wir diesen Punkt verstehen. Also 1. Könige 18, die 3 Jahre, 6 Monate sind rum. Elia geht wieder zum Ahab und sagt, dass es jetzt regnet. Und dann sagt er, wir machen jetzt Folgendes, du bringst deine 450 Baalspriester und die anderen 400 noch von der Aschera. Dann holt ihr 2 Stiere her, dann gehen wir auf den Berg Karmel, dann sollen die Baalspriester mal ihren Stier opfern und gucken, was passiert. Und dann opfer ich einen Stier. Wir machen quasi so ein Duell zwischen den Göttern. Der Baal, das ist ja der Fruchtbarkeitsgott und der Regengott. Und dann gucken wir mal, was mein Gott, der Herr Israel, so kann. Und das machen sie dann, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und dann passiert Folgendes, die Baalspriester fangen an zu tanzen, sie fangen an sich zu ritzen, es kommt Blut, sie fangen an ihren Baal zu bitten und sie opfern diesen Stier, er ist zerstückelt und der liegt auf so einem Altar, aber sie dürfen kein Feuer dran machen. Sondern Elia sagt, der Gott, der vom Himmel antwortet, das ist der wahre Gott, der mit Feuer antwortet. Und es passiert gar nichts, sie geraten in Verzückung. Nichts passiert, nichts. Und dann kommt der Elia und er sagt zum Volk, kommt her zu mir. Das ganze Volk ist da versammelt an dem Berg. Ihr müsst euch vorstellen, 850 Priester und das ganze Volk. Und Elia ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und dann sagt er zum Volk, kommt her. Ich bin in 1. Könige 18, Vers 30. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk trat zu ihm und er baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Dann geht es weiter, er baut dann den Altar, dann sagt er, macht Wasser dran, 3-mal. Dann Vers 35, dann läuft das Wasser rum. Vers 36, und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Also hier proklamiert er diesen Namen, das, was wir gerade gesagt haben. Erhöre mich, Herr, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine, Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hin. Und der Diener ging wieder 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf dem Meer, wie aus eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hin und sag Ahab: Spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Also hier kommt dann dieses Feuer auf den Altar. Elia richtet den Altar wieder auf. Und dann geht er aber zum Beten. Er sagt zu Ahab: Ahab, iss schon mal, ich gehe beten. Auf dem ganz hoch, auf dem Berg. Und dann hört er dieses Rauschen. Und dann schickt er seinen Diener 7-mal und guckt jetzt mal am Meer, ob jetzt schon der Regen kommt. Und dieses Rauschen, was er da hört, ich glaube, dass er das im Geist hört. Weil sein Diener hört es nicht. Und da sind wir bei diesem Punkt, den ich gerade gemeint habe. Wir brauchen eine Inspiration, wir brauchen ein Ziel, für was wir beten. Hier ist es dieses Rauschen. Wir brauchen in unserem Geist was, was wir hören, was Gott uns aufs Herz legt zu beten. Und bei mir war es jetzt der Knast in Kensing, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt das, was Gott mir aufs Herz legt. Aber die Frage ist, was legt Gott dir aufs Herz, wo du zielgerichtet beten sollst? Bei mir sind es gerade meine Kinder, für die ich anfange zu beten. Meine Tochter kommt in die Schule, ich bete jetzt schon für sie, damit ich diesen Tank des Gebets fülle, dass wenn sie in die Schule kommt, dass dieser Tank aufgemacht wird und dass da was rauskommt. Wir brauchen ein zielgerichtetes Gebet und die Idee muss inspiriert sein. Wir können nicht einfach irgendwas beten, jetzt auch als Gemeinde, sondern es muss inspiriert sein. Und das ist das Geheimnis von Elia. Das, was er gebetet hat, war inspiriert von Gott her. Das Dritte, was Gebet sein muss, es muss Gott verehren. Und ich bin ja hier Pastor, das wisst ihr ja. Ich glaube, ich bin jetzt schon 4 oder 5 Jahre dabei. Und ich träume ja immer davon, von was Großem. Ich bin ja eigentlich ein guter Amerikaner. Ich träume immer von so großen Sachen. Und ich träume immer davon, dass hier viele Leute kommen und sich viele bekehren und dass hier richtig was passiert, dass der Heilige Geist durchweht und dass hier Feuer ist. Und dann denke ich aber darüber nach, über meinen Dienst. Und dann merke ich gerade so, dass das gar nicht passiert, dass viele Leute sich bekehren. Und dann fange ich an nachzudenken und frage mich, was steckt denn hinter dieser Motivation, dass sich hier viele bekehren? Und das ist jetzt so passiert. Und dann habe ich gemerkt, da steckt eigentlich was Egoistisches dahinter. Ich will, dass sich hier Leute bekehren, damit ich cool dastehe. Weil ich bin ja Pastor, ich werde bezahlt und ich muss ja irgendein Ergebnis liefern. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Leute sich bekehren, damit ich hier der coole Pastor bin, wo auch Leute und die Gemeinde soll auch wachsen. Aber darum geht es gar nicht. Gott hat mir irgendwann gezeigt, darum geht es gar nicht. Sondern es geht um meine Ehre. Es geht darum, dass mein Name verehrt sind. Und wenn wir hier nur noch zu 10 sitzen, wenn sein Name verehrt sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn sein Name verehrt wird, dann haben wir Autorität. Und wenn wir nur noch zu 10 hier sitzen. Und das sagt Elia hier, da können wir lernen. Hier 1. Könige 18, Vers 35 und Vers 36 dann. Herr Gott Abraham, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist. Und hier sehen wir, um was es Elia geht. Es geht ihm nur um eins, dass kund wird, dass er Gott ist. Es geht gar nicht um dieses große Wunder und dass dann dieses Feuer kommt, sondern es geht darum, dass es den Leuten klar wird, dass er Gott ist und nicht Baal. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo diese Baals-Propheten auch zugenommen haben. Und wir leben in einer Zeit, wo diese Baals-Theologie, das nimmt zu. Also damit meine ich, das sind die Propheten dieser Welt, die uns was versprechen, die uns dies und jenes sagen. Das sind die Baals-Propheten. Und wir leben in einer Zeit, wo es aber auch darum geht, dass wir ein bisschen immer mehr alleine dastehen, so wie Elia. Und da sagt Elia davor, bevor das mit diesem Feuer passiert, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist der Baal, so wandelt ihm nach. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Wenn wir Autorität wollen im Gebet, dann geht es darum, dass wir eine klare Vision und eine klare Entscheidung treffen. Wenn Baal Gott ist, dann folgen wir diesem Baal nach. Wenn es diese Welt ist, dann folgen wir dieser Welt. Dann glauben wir, was uns die Politiker erzählen, dann glauben wir das, was uns die Filme erzählen, dann gucken wir den ganzen Tag irgendwelche Netflix-Sachen und wir hängen am Computer und wir verlieren uns in diesen Baals-Ideologien und wir glauben dies und jenes. Aber wenn Gott Gott ist, dann müssen wir inspiriert sein von ihm und dann braucht es das, dass wir uns wieder radikal ihm zuwenden. Und das sagt Elia, wie lange hing ihr auf beiden Seiten? Und das ist das Problem. Und da sind wir aber gerade herausgefordert in dieser Zeit. Wie lange hinken wir noch auf der Seite? Und Gott fordert uns heraus und sagt, wie lange macht ihr das noch? Ihr habt keine Autorität, ihr habt keine Kraft, weil ihr mit einem Fuß noch hier seid. Ist der Herr Gott? Also ist der Herr Gott? Dann wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Also wenn diese Welt dein Gott ist, dann geh doch in diese Welt und distanziere dich davon. Das ist nur konsequent. Sei kalt oder heiß, aber nicht lauwarm. Ist aber Gott Gott, so wandelt ihm nach. Und Gott sucht jetzt Menschen, die bereit sind, wieder radikal zu werden. Radikal heißt auf zur Wurzel hin. Die bereit sind, wieder das abzulegen, damit sie eine Klarheit haben. Wir haben nämlich unsere Klarheit verloren. Unsere Vision, wir haben das Inspirierte verloren, weil wir zu viel in der Welt sind mit einem Bein. Und jetzt kommt noch der Kontext. Und das ist das, was nochmal eine kleine Wende. Ein Prediger hat mal gesagt in einem Predigtbuch, du sollst nicht zu scharf abbiegen. Das mache ich jetzt trotzdem. Der Kontext von Jakobus 5, Vers 16 ist ja ein ganz anderer. Da geht es ja eigentlich um Krankenheilung. Und da heißt es ja, wer leidet, soll beten. Wer krank ist, soll die Ältesten rufen. Wer gut Mutes ist, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der ruft die Ältesten, dass sie ihn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten. Interessant ist, dass Jesus sich bezieht sogar drauf, auf diese Elia-Geschichte. In Lukas 4, Vers 25 haben wir das. Und da ist er am Predigen und sagt, dass kein Prophet, was in seinem Vaterland gilt, er spricht von sich selber. Und dann sagt er, und bezieht sich hier auf Elia, aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war. 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Was sagt Jesus da? Er sagt, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Und als damals ein Prophet da war, wurde er gar nicht ins eigene Land geschickt, sondern nach Sarepta in Sidon, weil im eigenen Land man gar nicht mehr auf die Propheten gehört hat. Das heißt, er zeigt auf, dass im eigenen Volk ein Bewusstsein gefehlt hat für eine Sache. Und deswegen konnte der Prophet gar nicht dahin geschickt werden. Und was ich so das Ding hatte irgendwie, ich glaube, uns fehlt eigentlich ein Bewusstsein, jetzt bin ich bei dieser Abbiegung, Gebet für Kranke, dass wir eigentlich auch Autorität haben, für Kranke zu beten. Ich glaube, das Bewusstsein haben wir irgendwie verloren oder den Glauben daran, ich weiß es nicht. Wir können doch auch für Kranke beten und das Wort Gottes sagt uns da, betet für die Kranken. Das heißt zwar, das sind die Ältesten, aber da in unserer Gemeinde ich ja als einziger Älteste, vielleicht habe ich ja gar keine Lust, dass ich bete, es kann auch jemand anders mit Autorität beten. Aber das Wort Gottes sagt, wir sollen beten für die Kranken. Wir sollen beten, dass Menschen gesund werden. Und das haben wir aber irgendwie aus dem Bewusstsein verloren. Warum auch immer, das macht ja nichts. Wir haben heute Morgen die Chance, das wieder neu zu glauben, dass wir beten sollen. Weil Elia hat gebetet und er war gerecht. Und wir sollen beten. Und es wird was passieren, weil das gerechte Gebet vermag viel. Das gerechte Gebet hat Autorität. wenn unser Gebet zielgerichtet ist und wenn wir mit Gott wandeln und diesen Altar wieder aufrichten, das heißt ja dann, Elia hat diesen Altar aufgerichtet, diesen Altar der Anbetung, dann sind wir gerecht und haben wir Autorität. Und das Zweite, was wir beten können, ist für Befreiung. Und das Dritte ist für Überwindung von Dunkelheit. Und die drei Punkte, die hat Gott zu mir gesprochen auf der Burg von Keppenbach gestern, weil ich dann irgendwann konkret gebeten habe, zeig mir, für was soll ich denn beten? Ich kann ja über Gebet sprechen, aber für was soll ich denn beten? Und Gott hat mir gezeigt, dass es diese drei Sachen sind, wofür wir heute Morgen beten. Einmal für Krankheit, für Menschen, die leiden, dass sie gesund werden. Und es muss nicht nur ich als Ältester, sondern das könnt auch ihr, die Autorität ergreift, zu beten. Also einmal für Krankheit, zweitens für geistliche Gebundenheit. Also Befreiung wäre das positive Wort. Also nehmen wir es positiv, also für Gesundwerdung, wie nennt man das? Also für Heilung, erstens. Zweitens für Befreiung. Und drittens, da war auf dieser Burg gestern noch so ein Brunnen, der war echt tief und ich hatte echt Angst, als ich da reingeschaut habe. Da war so ein Deckel drauf. Und dann das Dritte, was mir aber kam, dass wir da drüber müssen, über diesen Brunnen, dass wir nicht da reinfallen. Also drittens, dass wir Dunkelheit überwinden. Und das möchte ich heute Morgen mit uns beten. Das heißt, zur Predigt kann ich schon mal Amen sagen.